Die Fußball-WM hat ihr Finale nach Spanien, zieht Argentinien nach einem lange Zeit zähen Spiel, gewinnen die Argentinier um Lionel Messi 2:1. Es ist ein Spiel, was 60 Minuten von Zweikämpfen geprägt war, einem Führungstor der Engländer und dann einem kompletten Zusammenbruch. Ob das Spiel vercoacht war oder nicht, darüber reden wir mit unserem Experten Ari van Lent und mit unserem Kollegen Stefan Hirsfeld. Mein Name ist Tobias Nordmann und damit herzlich willkommen zum ntv.de Sport Podcast. So, Jungs, das war ein seltsames Fußballspiel heute Abend, oder?
Sehr seltsam, ja. Also, ich glaube, am Anfang hat man gedacht, was ist das hier eigentlich? Ich glaube, nach 20 Minuten hat man das Gefühl gehabt, ob wie heute 22 Leute noch am Ende des Spiels noch aufs Feld stehen, ist ein großes Fragezeichen. Am Ende war das Ende richtig gut. Endlich mal ein Fußballspiel, wo man sagt, okay, schade, dass sie nicht von der ersten Minute an stattgefunden haben. Mit am Ende, glaube ich, ein verdienter Sieger.
Absolut. Stefan, was sagst du?
Total verdienter Sieger war natürlich die ersten 20 Minuten, auch eine erschreckende Schiedsrichterleistung, der da hat alles durchgehen lassen. Viele, viele Fouls, ich glaube in der dritten Minute gleich der erste Ellbogenschlag in den Nacken. Die Argentinier, die es vor allen Dingen auf Bellingham abgesehen hatten. Und Bellingham hat sich da auch so ein bisschen aus dem Konzept bringen lassen, hatte ich das Gefühl, dass er in der ersten Halbzeit nicht ganz auf dem Spielfeld stand. Wurde in der 32. Minute auch einmal komplett umgenietet von Enzo Fernandes. Überhaupt gar kein Thema gewesen. Gab dann irgendwann mal eine gelbe Karte für einen Foul an Messi. Das war das Erste, was passierte. Da dachte man schon, okay, gleich läuft noch Infantino wie in dem alten Meme auf dem Platz und ja,
Tröstete.
tröstete Messi, tröstete den Rest. Ja, aber ansonsten natürlich hochverdienter Sieg, muss man sagen.
Ja, gehen wir es einmal durch für alle, die das Spiel nicht gesehen haben, die uns jetzt nur zuhören. 55 Minuten war es ein Zweikampfspiel, sehr hart geführt, wenig Fußball, viel robustes Duell. Dann gehen die Engländer mit 1:0 in Führung. Eine Flanke von Morgan Rogers. Von der rechten Seite drückt Anthony Gordon zum 1:0 über die Torlinie. Ich weiß nicht, widersprecht mir gerne, nicht ganz unverdiente Führung, fand ich. Fand die Engländer bis dahin jetzt etwas besser im Spiel. Also keine Mannschaft war so richtig gut im Spiel, aber so ein kleines bisschen habe ich die schon im Vorteil gesehen. Danach England komplett Fußballspiel eingestellt, zusammengebrochen. Argentinien hat ein paar Minuten gebraucht, um sich von dem Rückstand zu erholen. Und dann war es ein Spiel auf ein Tor. Lionel Messi viel in ungewohnter Position unterwegs, viel auf Außen, viel als Flankengeber, gar nicht so sehr als der Spieler, der die Dinge durch die Mitte erzwingt, dann ein wirklich viele Chancen vergeben der Argentinier und dann ein wirklich tolles Tor von Enzo Fernandes in der 85. Minute zum Ausgleich. Und dann war eigentlich fast klar, diese Dynamik des Spiels, dass die Argentinier auch noch ein zweites Tor schießen würden. England war zu keiner Zeit mehr in der Lage, hochzufahren. Und genau, folgerichtig dann in der 90. Minute oder in der, glaube ich, Nachspielzeit sogar, ne?
92. Ja.
Genau, die Entscheidung von Lautaro Martinez, richtig? Widersprecht
Richtig.
mir.
Jo.
Genau, und dann, ja, England alles nochmal nach vorne geworfen, aber auch nichts mehr da, dabei rausgekommen. Pickfords Abschläge viel zu lang und auch keine wirklich Torgefahr mehr heraufbeschworen. Und dann tatsächlich am Ende ein verdienter Sieger Argentinien. Ari, du mit deiner Trainervergangenheit, ist das Spiel vercoacht? Von Thomas Tuchel?
Das habe ich auch darüber nachgedacht, was da passiert. Das passiert erstmal schon nach dem 1-0, wo ich gedacht habe, meine Güte, die sind ja eine richtige Euphorie. 1-0, das ist ja gegen Argentinien. Endlich mal wird es was Positives gegen Argentinien. Um dann, glaube ich, die 5 Minuten danach oder 7, 8 Minuten danach komplett hinten reinzustellen und mit das Gefühl zu haben, die können gar nicht mehr. Die haben keine Energie mehr, nach vorne zu kommen oder die wollen das Ding verteidigen. Ich hoffe nicht, dass es dann von Thomas Tuchel, und ich glaube das auch nicht, dass es das eine Anweisung vom Trainer war. Ich glaube eher, dass er einfach nur reagiert hat auf das Geschehen, was die Mannschaft in dem Moment nicht mehr konnte und deswegen vielleicht einen Fünferkette gemacht hat. Wadurch trotzdem, ob man dann für Coach ist, das weiß ich natürlich nicht, aber es ist nicht besser geworden. Und ich glaube, sie waren nicht mehr aktiv, sie sind einfach hinten drin gestanden und das war das größte Problem. Ich glaube, er hat einfach versucht, nochmal irgendwie was reinzubringen, damit es eine gewisse Aktivität stellt, was defensiv wenigstens einigermaßen ja, dagegen hält.
Das ist ja schon erstaunlich, Stefan, bevor deine Meinung nochmal einfragen. Nach dem Führungstor hast du ja 2 Minuten später dieses unfassbare Tackling von Jed Spence und eigentlich ist doch alles auf deiner Seite. Du hast diese Führung, du hast dieses Tackling, wo du den Argentiniern ja wirklich eigentlich mit einer Szene klar machst, hier, not in my house, hier passiert heute gar nichts. Und dann, weiß nicht, 3, 4, 5 Minuten, vielleicht 8 Minuten später bricht alles zusammen, was sie sich aufgebaut haben. Wie kann man das erklären? Kann man das erklären, Stefan?
Du hast die Grätsche erwähnt. Was mir da aufgefallen ist, zu dem Zeitpunkt haben die Argentinier hinterher Erfolg damit gehabt. Sehr seltsame Standards gespielt, haben ja fast nur kurz gespielt, ob das jetzt Freistöße waren oder dann auch die direkte Ecke nach der Grätsche von Spence. Dann sofort dieser Defensivverbund, wo man dachte, okay, die sind jetzt vielleicht so ein bisschen schon im Aztekenstadion-Modus, wo sie sich auch einfach nur im Strafraum gestellt haben und gegen Mexiko funktioniert das vielleicht. Hat dort überhaupt nicht geklappt. Teilweise eine Sechserkette gespielt vor der Hydration Break. Es hatte den Anschein, dass sie sich vielleicht einmal jetzt in diese 67., 70. Minute, weiß man ja auch nie genau, retten wollen und sich dann neu finden. Dann hat er aber relativ negativ gewechselt, hat Gordon rausgenommen, hat Konza gebracht, eben auf diese Fünferkette gegangen. Danach dann auch noch mal in der 82. Minute, kurz bevor alles zusammengebrochen ist, dann tatsächlich mit den Toren, kamen Byrne und O'Reilly rein für Rice und James. Also auch wieder ein bisschen defensiver noch wieder gewechselt. Und es gab ja keine Entlastung mehr. Es gab wirklich mal einen, so ein Konter von Gordon, glaube ich.
Ja, ich glaube, wenn er nicht drin ist, aber die haben,
Rogers.
waren noch einmal nach vorne und ich glaube, Kane war sogar mit beteiligt oder hier
Ja.
unser Dings, wo man das Gefühl hatte, oh, die versuchen noch mal was, aber das war es dann auch.
Genau, und das war so
Ja.
kurz vor diesem. Vor dem Ausgleich, Rogers war es, glaube ich, gerade. Die haben sich dann aber nach vorne geschleppt. Also, es war ein Konter, wo man sagte: Okay, oh, jetzt haben sie es wenigstens über die Mittellinie gepackt. Und das war es dann aber auch. Und danach der komplette Zusammenbruch. Ich finde wirklich, er hat zu negativ gewechselt. Auf der anderen Seite kam ja relativ bald dann Gonzales, der für viel Wirbel über links gesorgt hat, gut mit den Messi-Flanken von rechts interagierte. Und dann haben die ja weiter offensiv gewechselt.
Ja,
So, also.
ich glaube, gerade das war ein sehr guter Schachzug, auch von Argentinien, weil es ja, die haben, glaube ich, auch versucht, Fünferkette hin und her, da wird die erstmal versucht, in die Breite abzusichern, weil die ja natürlich wirklich durch viele Flanke kamen. Aber durch dieses ganze enge Verteidigen wurde natürlich Messi vollkommen aus dem Spiel genommen. Eigentlich hat er auch bis dahin kaum stattgefunden. Und ich glaube, dadurch war es natürlich, ist der Messi auf halb rechts gegangen. Ich glaube, das war dann natürlich auch der gewinnbringende Situation, was aufs Feld kam, alle kamen mehr im Spiel, er kam mehr im Spiel, gefährliche Flanke von ihm, gefährliche Pässe, dadurch kamen alle nochmal so richtig ins Rollen und dadurch glaube ich, England, ja, oft ist es so, wenn man eine Fünferkette hat, man wird ja nicht aktiver, man hat mal ein Gefühl, man ist sicherer und das ist oft, dann wird man nicht mehr aktiv, war sehr passiv und so war es in diesem Fall ja auch.
Was ich total erstaunlich finde in diesem Spiel ist, dass Argentinien es tatsächlich geschafft hat, aus diesem doch, sagen wir mal, rumpeligen bis rüpeligen Fußball umzuschalten in wirklich tollen Fußball. Also es war ja wirklich ein druckvoller Fußball, es war ein wuchtiger Fußball und wir haben ja jetzt auch schon ein paar Mal drüber gesprochen, es war ein absolut verdienter Sieg. Also wie die das geschafft haben, diesen Rückstand wegzustecken, ja, auch dieses Momentum nach dieser Grätsche wieder auf ihre Seite zu ziehen. Und mit all ihrer Wucht und mit all ihrer Klasse und auch ihrer Leidenschaft, also du hast es ja auch in diesen Situationen gesehen, also wie das Feuer in den Augen der Jungs brennt, ne? Also man sieht das ja, hat das bei der Nationalhymne am Anfang gesehen und hat das dann auch bei vielen Ballgewinnen, bei vielen herausgeholten Ecken und so gesehen, mit welcher unbändigen Leidenschaft die auf dem Feld stehen. Das hat mich schon sehr beeindruckt, muss ich sagen.
Aber das sind die ja immer, ne? Wir erinnern uns vielleicht hier an Aris Niederlande bei der vergangenen WM 2022. War ja auch ein sehr leidenschaftliches und umkämpftes Spiel. Aber ja, auch dann, glaube ich, die große Rudelbildung nachdem, wie auch immer in Argentinien, war es nicht sogar Messi, der den Ball in die Bank gepölt hat?
Ja, irgendwo war was ja, wo alle
Ja.
nochmal richtig, naja, fast eine Schlägerei gab. Oder es gab sogar welche, ja,
Ja.
genau. Ja.
Also das erinnerte mich teilweise daran nur, dass wir es jetzt schon sehr früh im Spiel gesehen haben. Und das war mit Sicherheit, Simeone kam rein, ja eigentlich auch nur, um zu halten, zu treten und ein bisschen für Wirbel zu sorgen. Komplett das Spiel der Engländer zu zerstören, zeigt eigentlich auch, wie viel Respekt Scaloni da hatte vor dem Spiel der Engländer. Ist aber auch sehr gut gelungen. Hatte ich ja vorhin schon mal gesagt, Bellingham aus dem Spiel gewesen, der sich dann zurückgehalten hat. Rogers war lange Zeit überhaupt nicht zu sehen. Und dann hast du
Kane auch
natürlich die
nicht.
Klasse.
Ja.
Ja, also, ja, Kane gar nicht, ne? Also Kane war ja. nie zu sehen eigentlich.
Kane war als Sechser, die paar Bälle, die er von der sechsten Position geschlagen hat, war der mit am aktivsten. Ich glaube, da hat zwei, drei Spielverlagerungen geschlagen, wo du gesagt hast, oh, du stehst falsch, aber überragend. Ich meine, auch den 1-0-Pass zum 1-0, den macht er auch richtig gut, sag ich mal so. Aber sonst war das ein Ausfall eigentlich, aber leider.
Vielleicht kannst du das ja aus Stürmersicht auch nochmal schildern. Wie ist denn so ein Spiel? Also du weißt ja als Stürmer, die Argentinier wissen ja auch, dass, was für eine Klasse du hast. Gehst du da schon mit mehr Respekt in so ein Spiel rein, weil du weißt, dass du halt nur auf den Schlappen kriegst?
Ja, das ist, es war, für mich als Stürmer war es immer so, wenn du schlecht spielst, du musst dich immer darauf vorbereiten, dass du irgendwann mal den eine Möglichkeit gehabt. Du kannst noch so schlecht spielen, alle jubeln sowieso, wenn du dann das eine Tor machst. Ja, und deswegen, aber wenn du dann gar nicht im Spiel kommst, irgendwie musst du auch ein bisschen ein paar Aktionen hast, dass du das Gefühl hast, dass du dann für dich selbst, dass du ein gutes Gefühl hast. Aber wie gesagt, wenn du schon mal aufs Spiel stehst, so wie Messi auf der anderen Seite auch gar keine Chance hast, du musst etwas machen, um dich überhaupt ins Spiel zu bringen. Ob es eine Schlägerei ist oder ob mal einmal treten oder was dann auch immer, damit du aktiv bist, damit der Puls mal wieder auf über 120 kommt.
Aber ist das denn in so einem Spiel, wo du weißt, du spielst gegen sehr harte Gegenspieler? Also macht das was mit dir als Stürmer oder ist das egal? Gehst du einfach aufs Spielfeld und denkst du so, ob da jetzt, was weiß ich, ein Romero steht oder...
Ja, das eigentlich am Ende ist es ja egal, weil die Situation bleibt ja immer gleich. Also du weißt, dass du eigentlich Weltklasse in der Verteidigung gegen dich hast. Du weißt, dass, was die auch wissen, ist, dass da natürlich ein Weltklasse-Stürmer da steht. Das wissen die ja auch. Also sie müssen auch auf der Hut sein. Aber sie wissen auch, wenn sie einmal nicht aufpassen, dann ist er dran. Und das musst du als Stürmer auch wissen, dass sie wissen, ein Fehler machen die immer. Ja, und deswegen, und da musst du da einfach drauf arbeiten, dass du dann auch da bist. Das war er dann nicht. Das war er dann nicht, weil er sich da lässt sich dann auch sehr oft zu weit fallen. Aber gut, so ist ja nun mal sein Spiel. Aber sonst wartet man oft auf diese eine Chance als Stürmer.
Ja, schon irgendwie erstaunlich, dass die Engländer dann tatsächlich auch keinen Plan B und C, also Plan A, Bellingham, Kane, klar, aber dass sie dann auch nichts entwickeln konnten. Ne? Weder über die Außen, auch mit den späten Einwechslungen. Kann man ja auch drüber streiten, ob man so ein Rashford oder so als Entlastung hätte früher bringen müssen, aber schon erstaunlich, dass da wenig Ideen kamen, abseits von Bellingham und Kane.
Kam wenig Ideen und du sagst ja die späten Einwechslungen. Jetzt war es ja so, Tor in der 85. Minute, das 1-1 und dann wollte er wahrscheinlich sich wie erst in die Hydration Break, dann in die Verlängerung retten, was ja absehbar schief gehen musste. Aber ich weiß nicht, ob man in dem Moment dann auch offensiv wieder wechselt, um Entlastung zu bringen. Ja, dann hat er abgewartet, 92. oder wann das Tor gefallen ist, hat er sofort gewechselt. Aber danach kam ja auch nichts. Dann steht der Burn da vorne rum, fällt dann einmal hin und dann steht halt dieser 2,1 Meter Mann vorne, der so ein bisschen der tragische Held war. Ne? Kommt rein und dann kippt das Spiel halt komplett gegen England, nachdem er gegen Mexiko und Norwegen ja zweimal den Sieg über die Zeit gerettet hat. Ist ihm das diesmal nicht wirklich gelungen.
Lass uns noch mal ein bisschen über Thomas Tuchel sprechen. Wir hatten ja auch schon mal irgendwie ein bisschen über ihn gesprochen und auch gesagt, dass das Projekt ja vor allen Dingen auch auf die Heim-EM 2028 angelegt ist. Aber was glaubt ihr, wie es jetzt mit ihm weitergeht? Also er wird ja wahrscheinlich weitermachen, aber er wird sicherlich auch einiges aushalten müssen. Ne? Also englische Presse kennt man ja. Die werden jetzt morgen keine Liebeserklärung veröffentlichen.
Ja, also aus meiner Meinung ist, sicherlich wird er Nationaltrainer bleiben. Ich glaube, er arbeitet schon länger in England. Der weiß, wie das so ist, auch als Vereinstrainer. Er weiß, dass ihm auch viel auf ihn einschießen wird. Ist, glaube ich, auch schon während des Turniers. Also der hat ja schon, er war schon richtig gut bis richtig schlechter Trainer. Der hat, glaube ich, schon in all diesen Spielen alles erlebt. Hat sich trotzdem, und dafür ist er auch bekannt, er zieht einfach das durch, was er für richtig empfindet. Und ich glaube, das ist auch ein Plus. Und ich glaube, für die Engländer, man kann darüber diskutieren, wer im Kader war oder nicht. Am Ende haben sie schon eine grundsolide Weltmeisterschaft gezeigt, wo sie sagen, mehr war eigentlich auch nicht drin, wäre auch nicht verdient gewesen. Aber es war schon sehr ordentlich dann für die.
Ich habe in der Zeit mal nachgeguckt. Wayne Rooney hat schon ausgeholt, schreibt er die Daily Mail. For asking for trouble with substitutions against Argentina. In der Richtung wird wahrscheinlich die Sun da jetzt auch gerade was haben. Das wird jetzt 2-3 Wochen einen richtigen Sturm geben. Er sollte vielleicht dann mal in Urlaub fahren, sich davon freimachen. Denn haben wir gestern ja lange drüber geredet, der hat da schon ein Team hingestellt, auch durch diese Kadernominierung, die eben nicht nur auf Qualität, sondern auf eine Gemeinschaft aus waren, was Southgate immer zum Vorwurf gemacht wurde. Jetzt ist er halt auch wieder im Halbfinale der WM, aber das hatten sie jetzt auch seit 18 nicht mehr. Immerhin eine WM wieder übersprungen. Ja, er wird Trainer bleiben, aber das ist schon die Art, wie sie jetzt heute verloren haben, vielleicht deprimierender als ein 3-0.
Ja, das denke ich auch. Ja. Also gerade dieser Zusammenbruch, der wird ihm sicherlich um die Ohren gepfeffert werden und, wie du sagst, am besten in Urlaub abrauschen, ein bisschen die Ohren zu machen, die Augen zu machen und mal schauen.
Er kann nach Deutschland in Urlaub fahren. Ist er vielleicht nicht wieder im Moment jetzt hier. Wird dann noch ein bisschen gelobt.
Auf, ja, dann kriegt er noch einen Trainerjob.
Auf der anderen Seite tun die Engländer immer nur so, ob die schon 4 Weltmeistertitel haben. Die haben bis jetzt einmal gemauschelte Weltmeistertitel und waren vorher auch noch nie kein Weltmeister mehr. Also deswegen, das hört sich immer so an, dass sie immer eigentlich ins Endspiel stehen müssen. Aber so ist es dann doch nicht, finde ich. Also, aber so wie sie reden, müssen sie eigentlich alle da sein. Aber ja, haben sie mich jetzt auch nicht geschafft.
Dann lass uns doch mal noch ein bisschen nach vorne gucken aufs Endspiel. Ich habe mich ja leider heute mit meinem Text ein bisschen in die Nesseln gesetzt und gesagt, dass die Engländer jetzt Weltmeister werden müssen, weil man den anderen beiden die Daumen nicht drücken kann. Muss ich jetzt leider ein bisschen zu Kreuze kriechen und halte mich jetzt mal dabei raus, wem man im Finale die Daumen drücken sollte. Ari, bei dir wissen wir ja, familiäre Vorprägung, Spanien. Stefan, wem drückst du die Daumen?
Haben wir gestern auch drüber geredet. Wenn, dann Spanien. Der Fabian Ruiz, mein absoluter Lieblingsspieler seit Jahren. Da bin ich dann klar Spanier. Ja, außerdem diese Streterei hier im Schlachthaus Atlanta hat mir wirklich auch nicht gefallen in den ersten
beiden Spielen. Fabian Ruiz haben wir heute auch noch eine interessante Statistik gesehen. Ich glaube, der hat 49 Mal für Spanien gespielt und nicht ein einziges Spiel verloren. Das ist echt, dürfte wahrscheinlich auch eine Rekordbilanz sein, oder? Also, dass jemand so eine Bilanz vorzuweisen hat, kaum zu glauben.
Also, bis auf das erste Spiel, was sie abgeliefert habt gegen Kap Verde, wo du eigentlich auch schon eine 5-0 gewinnen müssen, haben die wirklich eine richtige super Mannschaftsleistung über jedes Spiel gemacht. Die haben sich immer gesteigert und gestern war schon eine Krönung gegen Frankreich. Die haben es echt gut gemacht. Also die haben diese Stars, wovon ich auch gedacht habe, dass es Frankreich am Ende schaffen wird. Die haben gar keine Chance gehabt, wie heute auch Kane auf der anderen Seite bei England. Das war schon beeindruckend. Das war jetzt vom Gefühl her kein super Spiel, aber was Spanien da abgeliefert hat gegenüber Frankreich, war das schon in Ordnung. Echt. Deswegen glaube ich auch, dass sie dadurch Favorit sind jetzt auch.
Ja, das zeichnet Spanien ja auch aus. Ne? Ich meine, amtierender Europameister dürfen wir auch nicht vergessen. Die WM können sie auch, dann Katar war jetzt auch nicht deren Meisterleistung. Aber was die Mannschaft zeigt. Und dann hast du gerade angesprochen, Ari, Kap Verde, müssen wir jetzt auch nochmal drüber reden. Die einzige Mannschaft, die gegen die beiden Finalisten ungeschlagen geblieben ist über 90 Minuten. Also eigentlich die Mannschaft des Turniers.
Ja, eigentlich. Ja.
Der heimliche Weltmeister. Ja.
Vielleicht sollten sie noch ein extra nochmal wieder eingeladen werden. Vielleicht haben sie einen Bonus wie Schweden irgendwie einfach zulassen zur nächsten WM. Obwohl, das werden die sowieso. Der ist dann so groß, die nächste WM, dann sind alle dabei.
Mauritius vielleicht auch noch. Austragungsort Kap Verde.
Ja, wir sind alle dabei. Nur Italien nicht.
Hoffen wir mal, dass die Niederländer sich qualifizieren.
Ne? Ja, dann.
Habt ihr denn jetzt den Arne Slot schon?
Ich habe mich letztens in die Nesseln gesetzt mit Arne Slot. Den spricht man nicht so aus. Kannst du das nochmal erklären, Ari?
Wie hast du es ausgesprochen?
Slot.
Schlott. Kurz und knapp. Arne Slot.
Aber das ist so nah an Schrott schon, dass ich...
Schlott kannst du auch ein Türschloss nennen. Schlott ist bei uns auch ein Schloss für die Tür.
Okay.
Ja, das ist
Arne Slot.
Lass uns mal kurz auf das Finale gucken. Was erwartet ihr für ein Spiel? Also schafft es Spanien wieder Argentinien, jeden Spaß am Spielen zu nehmen? Oder schaffen es die Argentinier mit ihrer robusten Art, den Spaniern richtig zuzusetzen?
Dass sie Argentinien robust werden, werden sie bestimmt so fortsetzen. So haben sie die ganze Spiele gemacht. Ich denke, die Spanier lassen den vermutlich gar nicht erst ins Spiel kommen. Durch ihren doch schnelles Passspiel und Positionen, die sie immer abwechseln, wird es für Argentinien, glaube ich, eine der schwierigsten Spiele überhaupt. Klar, sie müssen Tore machen, die Spanier. Defensiv sind sie im Moment auch sehr stark. Ein Gegentor überhaupt im Turnier, das heißt auch schon was eigentlich untypisch ist oder so ein für Spanien untypisches Gefühl hergibt, dass sie eigentlich verteidigen können, aber letztendlich denke ich, dass sie es am Ende reichen wird.
Das sehe ich ähnlich. Also du hast Argentinien gegen tiefe Blöcke erfolgreicher als gegen höher stehende Abwehrblöcke. Das wird Spanien sich auch überhaupt nicht bieten lassen, dass sie sich jetzt zurückdrängen lassen. Die hatten gestern ja diese eine Phase, kurz nach der Pause, als sie sich einmal haben zurückdrängen lassen. Konter 2-0 war das Spiel auch gegessen. Insofern, das wird nicht passieren. Und die Körperlichkeit kommt vielleicht dann auch auf den Schiedsrichter an, der dann einen Einstieg in die persönlichen Strafen vielleicht nicht in der 37. Minute findet, sondern ja, mal nach so einem Faustschlag in der dritten Minute überlegt, ob er jetzt mal eine gelbe Karte rausholt. War heute nicht das Problem, aber hat natürlich das Spiel unschaubar gemacht in den ersten 30, 35 Minuten.
Ja, es war schon interessant, ne? Ich glaube, erste Minute direkt der Bodycheck oder zweite Minute gegen, oder Bodycheck, aber dieser Check gegen Bellingham, dann dritte, vierte Minute, die erste Rudelbildung, also ja, da war schon früh der Ton gesetzt und so ein bisschen auch außer Kontrolle geraten.
Ja, der, also Guardian hatte zur Halbzeit geschrieben, if you're just joining us, it's been utter crap. Wenn sie gerade erst zugeschaltet haben, es war wirklich richtig scheiße.
Ja, da haben sie auch recht gehabt. Endlich mal eine Schlagzeile, die auch direkt stimmt.
Das kann ja, man ja dann wirklich auch so sagen. Und das wird Spanien sich aber nicht bieten lassen. Also Spanien ist dann spielerisch natürlich auch ein bisschen erfahrener als England das ist. Na, England ist ja sehr brachial gewesen. Die sind zwar über den Mannschaftsgeist, über den Teamgeist, über den Willen gekommen viel. Spanien kommt halt über den Fußball und haben nochmal wirklich ein unfassbares defensives Mittelfeld mit Rodri und mit Fabian Ruiz. Davor mit Olmo, jemand, der jetzt in der Kreativzentrale auch richtig gut war.
Wahnsinnsturnier bis jetzt, ja, stimmt, ich auch, finde ich auch. Ja, natürlich, genau. Die Argentinier leben natürlich von Emotionen und pure Emotionen, wo es ein bisschen grenzwertig ist. Ja. Auch für dieses Jahr, wo es dann 1-1 fällt, glaube ich, wurde dann ein Fernandes richtig provoziert mit seinen kleinen Dingen da, so mit den Händen so ein bisschen von allem Mund halten und so. Also es ist immer so ein bisschen grenzwertig, dass man sagt, naja, ist das jetzt sympathisch oder nicht? Aber ja, sie zeigen doch einfach dann auch, was sie können. Ja. Es wird schon ein gefährliches Spiel. Aber wie gesagt, am Ende siegt meine Schwiegermutter.
Ja, und es löst halt beim Gegner auch was aus, diese Mätzchen. Ne? Also wenn sich da Fernandes hinstellt, irgendwie, weiß nicht, Augen zumacht, alle auffordert, ihn auszubuhen oder was auch immer, das macht auch was mit dem Gegner. Ne? Das macht ja nicht nur was mit dir selber, sondern das schindet Eindruck und hat offensichtlich funktioniert.
Ja.
Ja, dann drücken wir dir am Wochenende bei der Schwiegermutter auf jeden Fall die Daumen, Ari. Hören uns dann am Sonntagabend nach dem Finale gerne.
Aber eine Frage hätte ich noch an euch. Wer holt denn jetzt, haben wir alle komplett vergessen, weil die keine Tore mehr machen. Wir holten jetzt hier diesen goldenen Schuh, wo alle gesagt haben, 13 Tore, 14 Tore sind mindestens drin. Und jetzt sind die alle bei 8 verhungert oder bei 7.
Ich denke mal, Mbappé wird es machen für das doch sehr wichtige dritte Platz im Turnier. Dieses Topspiel, was vielleicht dann wirklich am wenigsten Zuschauer hat. Ich sage, Mbappé wird es schaffen.
Boah, ich glaube ehrlich gesagt, Mbappé spielt gar nicht mehr dieses Nonsensspiel. Da werden doch wahrscheinlich jetzt alle ihre Garbage-Time kriegen, als Dankeschön, dass sie dabei waren. Keine Ahnung, ey. Weiß nicht.
Vielleicht. Geht doch um.
Geht doch um eine schöne Medaille, glaube ich, noch sogar. Ja?
Ja, es geht um den Schuh, es geht ja auch um den Allzeitrekord. Wenn er jetzt direkt an Messi dranbleibt und Messi nächstes Mal vielleicht doch nicht spielt, dann kann er schon 2030 vorbeiziehen.
Ja, aber ich glaube, das spielt Ronaldo noch und der wird es irgendwie auch noch schaffen, da glaube ich.
Er ist auch schon bei 11. Ja,
genau. Also ich glaube, mit dem patriarchalen Schutz des FIFA-Chefs wird es Lionel Messi dann doch nochmal schaffen, den goldenen Schuh zu holen.
Und ich sage, Bellingham macht 3 und holt sich den.
Und wer übergibt eigentlich den Pokal?
Ist Donald es, Trump.
Trump, oder? Kommt der Trump im Start? Oh, und dann muss er Spanien überreichen. Oh, das ist auch nochmal lustig.
Das ist ja da gut. Er hat ja dann erstmal 30 Minuten Zeit in der Halbzeit aufzuwachen. Ja, genau. Mit Madonna und wer da alles dann auftreten wird. Und Post Malone spielt noch vor der. Also die fangen um 13 Uhr das Spiel. Das Finale wird um 15.15 Uhr. 15 Uhr Ortszeit angepfiffen. Ab 13.30 Uhr beginnt dann das Unterhaltungsprogramm. Dann kommt irgendwann mal so ein bisschen Fußballspiel. Ja, genau. Und dann kommt diese fette Show von Chris Martin von Coldplay, kuratiert mit Justin Bieber, Madonna. Das sind die Leute, die ich noch kenne. Der Rest ist ja dann alles.
Das ist echt alles verrückt, ey. Du kannst als Präsident anrufen und rote Karten zurücknehmen. Du kannst als FIFA-Boss sagen, komm, Halbzeitpause, machen wir 30 Minuten. Du kannst einfach, weiß nicht, der Fußball hat irgendwie auch so ein bisschen seine Regeln verloren in diesem Turnier.
Ja, in den USA ist es leider so. Ich meine, bei welcher Sportart da rein? Fußball ist vielleicht nicht deren Sportart oder vielleicht zehnjährig, aber bei denen muss alles Show sein, aber es geht nicht, es funktioniert nicht. So darf man kein WM spielen. Das ist langweilig am Ende.
Ja, das ist ja heute auch diese Viertelpausen wieder, ne? Das ist, heute war es wieder so gravierend auch, da, weil sich immer was geändert hat. So anstrengend.
Ja, aber es ist wirklich verrückt, wenn du dir
Anstrengend.
das anguckst, so beim Basketball, irgendeiner macht seinen 10.000., 20.000., 30.000. Korb, dann wird ein Spiel unterbrochen, da wird eine Ehrung vorgenommen. Also, wie du sagst, Ari, ne? Das ist in den USA ja keine Seltenheit, dass wenn irgendwo ein Rekord fällt, wird erstmal das Spiel abgebrochen und da gibt es eine Ehrung. Also, es ist ja im Fußball bislang völlig undenkbar gewesen.
Ja, aber
Gibt es
wir
ja
gehen
nicht
ja in die
mehr.
Richtung, ne? Also wenn du jetzt Basketball nimmst oder Baseball, 84 Saisonspiele. Weil wir haben jetzt eine WM, 104 Spiele. Das ist eine Drittel-Bundesliga-Saison in 39 Tagen gespielt.
Ja, absolut.
Ja,
Dann bei
und
der nächsten Aufsteckung wären es 128, ne?
ja, und dann 2 Monate dauert das denn
Ja.
alles gesamt. Dann hast du echt keinen Bock mehr. Du hast ja jetzt schon keinen, das wird ja jetzt schon, man ist froh, dass es eigentlich vorbei ist. Irgendwie. Man sehnt sich nach dem Endspiel, weil man denkt, naja, komm, es reicht jetzt auch. Aber das kann auch ruhig mal 10 Tage kürzer sein. Und dann bleibt da wenigstens noch mal was hängen. So ist es alles irgendwie. Klar, wir haben ein bisschen die Zeitumstellung, kommt uns nicht zugute, denke ich mir, aber trotzdem ist es viel zu lange. Es zieht
Ja,
sich.
aber was ist denn bei dir hängen geblieben an Spielen, Ari?
Ja, man weiß ja über Deutschland ja alles Bescheid, weil es ja uns betrifft. Ich weiß natürlich ein bisschen über Holland Bescheid, aber das war es dann so. Du weißt am Anfang, dass ja die kleineren Mannschaften sich richtig gewehrt haben. So, das bleibt ein bisschen in Erinnerung. Und da sind unheimlich viele Spiele dann nachts, wo du vielleicht, naja, ich bin einmal nachts aufgestanden wegen Holland. Ich habe dann die zweite Halbzeit schon auf dem Sofa gelegen und gar nicht mehr mitgekriegt. Aber das war es dann auch. Man hofft irgendwie, und die Qualität von diesen Spielen waren schon so lala, wo man sagt, wann sehe ich endlich mal ein Spiel, wo ich echt vom Hocker gerissen werden, ja, und zwar, das war zu wenig, finde ich, für dieses Turnier. Es war kein Turnier. Diese Nebengeräusche, die bleiben hängen. Viel mehr noch als das Spiel überhaupt.
Ja, voll. Ich glaube, das Spiel, was mir am meisten in Erinnerung bleiben wird, ist Paraguay gegen Türkei, weil ich es tatsächlich live geguckt habe und total beeindruckt war. Also nicht nur über diese Red Card, Barton-Ansage, ne? Paraguay Number 10, Decision Red Card, aber dieses, also diese unfassbare Abwehrschlacht der Paraguayer gegen völlig verzweifelte Türken, das war schon ein spektakuläres Spiel. Also das hat schon, das war schon ein begeisterndes Spiel und ansonsten fühlt sich das, wie du auch schon gesagt hast, das fühlt sich auch alles ein bisschen an, nicht als wäre es so ein Turnier, als wäre alles ein bisschen aus der Zeit gerissen. Ja, wenn du überlegst, wann sind die Deutschen ausgeschieden, das fühlt sich schon an wie eine Ewigkeit. Natürlich auch mit dieser ganzen Welle, die danach gekommen ist.
Die sind alle schon im
Nagelsmann
Urlaub, die
weg.
sind schon alle wieder zurück aus dem Urlaub. So lange
Ja,
hat das denn
wahrscheinlich sind
das
die ersten schon wieder
gedauert
im
jetzt.
Training. Ja, das war so alles aber auch sehr gedämpft, ne, auch vor Ort. Die Arbeitsbedingungen haben wir so ein bisschen am Rande mal thematisiert, auch hier in dem Podcast. Man sitzt ja in so Presseboxen. Ja, und die Presseboxen sind verglast. Und du nimmst teilweise überhaupt nicht wahr, was in dem Stadion passiert. Dann sitzt du also da und in Houston hat man sich umgeschaut und dann hast du die Skyline gesehen. Das war wie so eine Wartehalle.
Krass.
Und das ist natürlich dann auch, um die Begeisterung dann zu transportieren, nicht wirklich förderlich. Weil, weiß ich, Kackspiel, Wartehalle, dahinter dir irgendwie so eine generische US-Skyline. Dann weißt du
Ja.
irgendwann nicht mehr, wo du bist. Und weiß auch gar nicht mehr, wer da unten spielt, weil es vielleicht gerade wieder Hydration Break mit Dancecam und oder irgendwie Lautstärke-Wettbewerb oder was auch immer die da sich da ausgedacht haben die ganze Zeit. Der Fußball selbst von den Spielen, jetzt neben dem Aztekenstadion, was ich schon 100 Mal von geredet habe, meine Kinder jetzt auch schon genug von, Kolumbien gegen Portugal fand ich noch ganz, ganz gut, war 0-0, aber da hat man zumindest mal gedacht, man sieht einen Außenseiter, der es schaffen kann mit Kolumbien, haben sie dann ja auch nicht geschafft. Na, aber da hatten wir so ein bisschen verheißungsvoll das Spiel, weil die angerannt sind und Portugal in Grund und Boden gespielt haben, auch wenn sie jetzt kein Tor erzielt haben. Aber ansonsten, die 104 Spiele, da bleiben dann 7 in Erinnerung oder so. Und 3 davon sind, weil Deutschland ausgeschieden ist.
Ja, genau. Ja. Das Einzige, was noch aber schön ist, vielleicht die Stadien. Was enorme Dinge, die du da immer hingestellt hast, wo du sagst, wenn du das siehst im Fernsehen, wo du sagst, naja, das ist gar nicht so schlecht, was sie wieder da machen da drüben. Aber alles andere, ja.
Ja, das ist ja auch, also die stehen dann irgendwo, in Boston fährst du halt 90 Minuten hin. Und dann haben sie das Stadion schon ganz cool gebaut, weil im Winter ein bisschen kälter da oben. Und so eine kleine Flucht reingebaut, wo dann der Wind im Winter reinzieht, damit die Teams aus dem Süden noch mehr frieren. Ja, die denken sich sogar was dabei in diesen dachlosen Stadien im Norden des Landes. Aber trotzdem, also, weiß nicht, Atlanta, wo heute das Spiel stattgefunden hat, ganz nett, mitten in der Stadt. Da hast du zumindest noch so ein bisschen Atmosphäre in der Stadt gespürt. Aber ansonsten, das ist künstlich, generisch. Stadien sehen dann gut aus, wenn du drin bist. Im Fernsehen sehen die gut aus. Aber das hat ja mit Fußball oder mit Sport nichts zu tun, wie wir den hier kennen.
Ja, ja, das ist richtig.
Na, weiß nicht. Ja. Das ist ja, dann alles so. Also stellst dir so vor, Ari, wie nur Borussia-Park-Stadien oder nur Mainz.
Ja, ja.
Irgendwo ein bisschen außerhalb. Und ja, brauchst du dann halt nicht.
Wird bei der nächsten WM dann nicht viel interessanter, wenn du da mal drei Spiele hast, dann hast du auf hier, auf dieses Kontinent hier ein paar Spiele und da ein paar, dann denkst du, oh mein Gott, wo sind wir denn jetzt? Das ist, ja. Die Vermarktung ist zwar gut, man muss alle müssen Geld verdienen, das ist logisch, aber es ist schon, wir verlieren ein bisschen das Spiel, finde ich jetzt. Der Fußball ist da nicht mehr so der Fußball, wie er mal war oder wir verlieren das im Moment ein bisschen, finde ich, mit zu viel drumherum.
Ja. Ich glaube, mit der Hydration Break hat es angefangen. Das ist wirklich dann so, das Maradona hat es noch gesagt, 2026 wird er gar nicht hingucken. Wegen der Trinkpause gab es ein Meme jetzt während der WM. Wahrscheinlich hat er es nie gesagt, aber passte sehr gut.
Ja, aber ich glaube, so ein bisschen so diese Angst, dass der Fußball immer mehr oder immer weiter in diese Richtung abdriftet, dass es immer mehr Unterbrechung gibt, immer mehr Show, immer mehr Entertainment. Die ist ja auch berechtigt und dann hast du aber immer noch diese Szenen, da haben wir auch schon drüber gesprochen, Stefan, wenn dann die Engländer vor den eigenen Fans stehen, fürchterlich angefasst, alle singen Wonderwall, dann merkst du halt, so richtig zerstören kannst du das Spiel dann doch nicht, aber die Angriffe auf das Spiel werden natürlich heftiger, das ist, glaube ich, steht außer Frage.
Aber trotzdem, also wenn wir jetzt nochmal den Bogen kriegen zu dem Spiel heute, dann ist mir das echt lieber, wenn die sich 10 Minuten voll einfach einen draufgeben.
Ja, ja,
100%. Na, und dann vielleicht auch 35 Minuten ohne Trinkpause zwischendurch. Und dann irgendwann ist die eine Mannschaft halt einfach viel schwächer, weil sie nicht mehr kann. Na, das ist ein Boxkampf. Ja, das wird dem ja auch genommen im Spiel, ne? Dieses natürliche Anrennen gegen Gegner nach 23 Minuten, 3 Minuten Pause machen, ist eben. Also für mich, ihr merkt das, die größte Frechheit bei diesem Turnier.
Ja, und du hast ja nicht nur. Ja, sogar der Pinkford, ich weiß nicht, ob ihr die Szene gesehen habt, Fässer, wenn der so nach 24 Minuten sagt, Andeutung macht zum Schiedsrichter und so macht, eine Trinkbewegung, da weißt du schon, sogar die sind da schon mit beschäftigt. Die denken, das kann doch nicht wahr sein, wir sind 2 Minuten zu spät. So, jetzt schon. Es müsste nicht mehr 22 sein und nicht mehr 24. Und war ja im Fernsehen gut zu sehen, aber ja. Traurig.
Du nimmst dem Spiel ja auch nicht nur, was du gerade beschrieben hast, Stefan, sondern auch dieses Momentum. Ne? Also der Trainer kann eingreifen, der kann die Mannschaft neu aufstellen, einstellen und so weiter. Hast ja auch dann oft diese Einblendung mit dem Momentum, wann es kippt. Und bei Deutschland gegen Curaçao war es ja exemplarisch. Ne? Hydration Break hat Deutschland ja irgendwie auch das Spiel, zumindest die erste Halbzeit, gerettet. Sie werden das Spiel am Ende auch gewonnen haben, wenn es keine Hydration Break gegeben hätte. Aber das 1-1, dann noch diesen einen Konter, den Curaçao nicht gut zu Ende spielt, und dann hat Nagelsmann halt die Chance, die Dinge zu korrigieren, macht er dann gut, sie kriegen es dann irgendwie hin. Aber ja, es ist halt einfach, es ist eigentlich eher eine Coach-Challenge, ne? Oder eher so ein Coaching-Moment, der sehr viel Geld bringt.
Aber wir haben uns das jetzt auch hier reindrücken lassen, ne? Du sagst das jetzt auch, ich habe es auch öfters gesagt während des Turniers und habe mal drüber nachgedacht, wo kommt denn eigentlich das Wort Momentum auf einmal her?
Ja, absolut.
Ja, also ich habe das nicht benutzt auf dem Bolzplatz. Weißt du, habt ihr das benutzt, Ari?
Nein, mir fällt das gar nicht ein. Aber wie öfter es erwähnt wird und so, man muss ja mal mitmachen. Irgendwann hört man das, Momentum, oder ich sage,
Eigentlich gab es doch früher immer nur, wir machen weiter, die können nicht mehr.
Ja, aber Momentum, das ist ja wirklich ein Komplett, also das ist ja wieder so ein technisches Wort, das kannst du mit Daten belegen und haben die sich, glaube ich, nur ausgedacht, weil sie eine schöne Graphen da haben.
Ja. Wir haben Momentum ausgenutzt, ja, genau.
Das zweitschlimmste Wort nach Aura.
Ja, also ganz ehrlich, das war auch gleich die erste Woche das schönste Wort. Na gut, das haben wir ja schon erwähnt gehabt in dem Bericht, das war für mich.
Ich würde sagen, damit kann man dich immer noch triggern, oder? Mit der Aura?
Ja, weil ich ja jetzt, die Tage muss ich wieder schwunzen über Jürgen Klopp, ich bin ja Frühaufsteher, wie du wisst, guckst du manchmal mal morgens, siehst du Olaf Thon, der ist ja bei der Konkurrenz, da ist er mal bei, und dann seid ihr da ja, der Aura von Jürgen Klopp, da musste ich schon wieder lachen, weil ich denke, es gibt auch negative Aura, es gibt alles Mögliche. Aber was ist das Wort Aura? Was ist das denn? Was ist das Wort Aura? Und ich finde das ein ganz gefährliches Wort, weil es hört sich eigentlich nur positiv an. Und naja, kann ich nichts mit anfangen.
Nee, wir auch nicht. Ich glaube, damit beschließen wir unsere nette Runde, geben noch einen kurzen Ausblick auf das, was jetzt noch ansteht. Am Samstagabend 23 Uhr das Spiel um Platz 3, haben wir gerade schon drüber gesprochen, und am Sonntag dann um 21 Uhr das große Finale, nochmal die Partien Frankreich gegen England, Spiel um Platz 3, und Argentinien gegen Spanien um den WM-Titel. Ich danke euch, hat Spaß gemacht, wünsche euch eine gute Nacht, es ist 23.58 Uhr und allen Hörern einen guten Morgen.
Auf Wiedersehen.
Wiedersehen, ja. Tschüss.